Willkommen bei Not Just Coding, der Podcast, in dem wir in die Welt von IT, Tech und Digitalisierung eintauchen. Gemeinsam entdecken wir verschiedenste Technologien, spannende Herausforderungen und innovative Lösungsansätze. Mach's dir gemütlich, viel Spaß bei der Folge. Hi Fabian.
Hallo Paolo.
Du bist jetzt das erste Mal im Podcast dabei.
Das ist richtig.
Ich freue mich sehr, dass du da bist, weil du viel Erfahrung aus der Branche Manufacturing mitbringst und zusätzlich auch noch viel Erfahrung hast mit dem Thema rund um Digitalisierung in der Fertigung und auch natürlich dann IoT. Und genau darüber wollen wir auch heute sprechen.
Ja.
Und bevor wir aber ins Thema einsteigen, wäre es cool, ich kenne dich natürlich. Wohl oder übel. Aber es wär cool, wenn du dich auch noch einmal vorstellst.
Ja, ich bin der Fabian Ritter, bin mein Standardsprüchlein im Herzen Maschinenbauer. Das habe ich mal studiert in Karlsruhe. Habe damals schon die Mechatronik und die Mikrosystemtechnik vertieft. Also auch schon in die, sag mal, digitalere Richtung des Maschinenbaus. War dann eine ganze Zeit lang im Sondermaschinenbau tätig. Hat sehr viel Spaß dort gemacht. Jede Maschine anders, aber auch da bin ich stark in die Elektrik, Elektronik, auch Programmierung abgerutscht. Ja, und irgendwann dachte ich, naja, eigentlich würde ich das gerne mehr machen. Und
Programmierung?
Ja, tatsächlich sogar die Programmierung noch am wenigsten, aber dieses ganze Thema, was dann drumherum passiert, da gehören Prozesse dazu, da gehört eben genau unser Thema von heute auch die Digitalisierung dazu. Die Anlagen werden nicht nur durch Programmierung digitaler, als sie es vorher waren, da muss man vorher auch noch was tun.
Richtig, ist ja auch ein Riesenbegriff, ne? Digitalisierung. Das ist ja eigentlich voll das Buzzword.
Ja, ist ja schon, der Buzz, der ist ja schon aus dem Word raus. Also auf der einen Seite ja, es beschäftigt uns schon viele Jahre und mit uns meine ich jetzt generell alle, die in dem Bereich tätig sind. Auf der anderen Seite gibt es auch noch so viele Dinge, wo wir jetzt immer noch sagen, naja, eigentlich wissen wir das doch schon. Warum tun wir es denn auch nicht?
Mhm. Verstanden. Das heißt, du hast im Maschinenbau angefangen, Sondermaschinenbau. Hast es auch studiert am Ende des Tages?
Genau, also Sondermaschinenbau kann man jetzt nicht so richtig studieren. Aber nee, ich habe tatsächlich mit einem Diplom, was es ja heutzutage auch nicht mehr gibt, das Ganze noch abgeschlossen. Wir haben auch noch mit Tusche Getriebe gezeichnet in Prüfungen und solche Themen erledigt. Okay, war auch gut, würde ich auch sagen, auch im Blick auf eine Digitalisierung ist sowas durchaus was man mitnimmt, wo man Dinge mitnimmt, die einfach in einem CD vielleicht auch untergehen heutzutage.
Echt? Wieso das?
Ich fand es damals sehr, sehr eindrücklich, wie man sich mehr Gedanken gemacht hat. Also mir geht es heute so, wenn ich ans CD sitze, es ist zurzeit jetzt mehr privat als beruflich, aber wenn ich ans CD sitze, na, dann wirft man mal alles rein, schmeißt einfach mal das Ding zusammen und konstruiert sich da was zusammen. Und wenn du es erst mit Bleistift und dann mit Tusche mal malen musst, dann machst du dir einfach vorher mal mehr Gedanken.
Weil du halt nicht so einfach löschen kannst. Und
genau, und auch nicht zurück einfach nur Steuerung Z kurz machen. Das geht halt nicht. Also musst du dir vorher mal ein paar Gedanken machen. Natürlich verliert man da auch an Geschwindigkeit, weil wir haben da irgendwie, keine Ahnung, wie viele Stunden an so einem Getriebekasten rumkonstruiert in der Prüfung. Aber durchaus was man irgendwie mitnimmt. Also will ich nicht missen, würde ich jedem empfehlen, sowas auch mal zu machen in dem Studium, auch wenn es dann nicht später im Prinzip egal ist, aber.
Ja, gut, egal ist ja wahrscheinlich jetzt der Prozess an sich, wahrscheinlich nicht, aber du musst ja die ganzen Komponenten und sowas musst du ja aus dem FF können, oder?
Genau, ja.
Deswegen, ja. Und das hast du ja bei dem CAD, hast du wahrscheinlich ja auch, je nachdem, was du machst, nehme ich mal an, vorgefertigte Komponenten, die du einsetzen kannst.
Genau, am Ende sind es ja die gleiche Tätigkeit in dem Sinne. Du hast eine Aufgabe, du hast bestimmte Dinge, die du erledigen willst, eine Drehung in eine andere Drehung oder in eine Bewegung umwandeln. Du musst das Ganze irgendwie lagern, da sind irgendwelche Kräfte, das hat irgendein Gewicht. Und am Schluss willst du nicht, dass es kaputt geht, du willst es aber auch nicht für dein Fahrradgetriebe 10 Kilo schwer haben, ist auch nicht so gut. Also musst du irgendwo austarieren, musst rechnen, musst prüfen, dass das Ganze funktioniert und dass das Ganze stimmt.
Ja,
genau.
Ja.
Also der Prozess ist der gleiche. Die Bausteine sind immer noch die gleichen, mehr oder weniger, aber
es ist halt deutlich, deutlich mehr Arbeit gewesen, logischerweise.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also wenn ich so, da schaust du so Bilder an, wo dann auch komplexe Maschinen, die es, also keine Ahnung, vielleicht 25, 30 Jahre her, wo man halt einfach nicht flächendeckend CAD hatte, sondern nur in ganz, ganz, ganz ausgewählten Stellen. Aber da haben die Leute ja auch schon komplexe Maschinen gezeichnet. Und dann lagen die irgendwo auf dem Boden übereinander gefühlt und haben diese Zeichnungen angefertigt. Und krass. Das musste ja trotzdem stimmen. Und hast die Sachen ja trotzdem gebaut. Ist schon beeindruckend.
Ja, glaube ich.
Also ich bin froh, dass wir heute CAD haben mit all den Vorteilen. Jetzt gerade im Blick auf Digitalisierung, was Versionsverwaltung und so weiter angeht. Aber ist schon auch eine Leistung.
Ja, definitiv. Sehe ich auch so. Und dann hast du aber gesagt, okay, du möchtest mehr in die Richtung Digitalisierung, weil dir das eben gefallen hat, Spaß gemacht hat, dein Interesse geweckt hat. Und dann bist du beruflich quasi, du hattest ja gesagt, du hast mal eine Zeit lang im Sondermaschinenbau dann gearbeitet, bist dann auch mehr in die Richtung Digitalisierung gegangen.
Genau, es geht vielen so, wenn man für die Digitalisierung irgendwo brennt, dann sieht man auch immer die Themen, die quasi so direkt um einen rum sind, jetzt gar nicht so unbedingt sofort im Kundeneinsatz. So ging es mir auch, das habe ich auch von vielen anderen so gehört, dass man die Prozesse aussieht im eigenen Unternehmen und was ist denn da eigentlich, können wir da nicht auch was machen? Und dann tut es mir im Ingenieurherz weh, wenn Ineffizienzen klar da sind, wenn man sagt, hey, warum tun wir denn dieses oder jenes, da könnte man doch was machen. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, auch im Blick auf die Kunden dann am Ende, dass ich da gesagt habe, ja, das ist echt was, was mich ausfüllt.
Ja, ja. Und dann bist du jetzt heute gelandet bei der Novatec.
Das ist richtig, ja.
Als Managing Consultant. Und da berätst du jetzt deine Kunden in was genau? Also auch logischerweise Digitalisierung in der Fertigung, aber kannst du da so ein bisschen umschreiben, was du da jetzt machst?
Also wir sind organisatorisch, haben wir den Bereich IoT und gleichzeitig haben wir auch das New Business Development. Und das sind so meine Sachen, die ich gerne mache. Und das eine eben das Neue, also neue Geschäftsmodelle, neue Kunden, neue Ideen, ganz andere Bereiche irgendwo anzugehen. Und das andere, das Thema IoT, ist einfach was sich viel nutzen lässt in der Digitalisierung, was es da auch vieles vereinfacht, ganz allgemein. Und unsere Kunden kommen tatsächlich überwiegend aus dem Manufacturing-Bereich. Mhm. Und die Fragestellungen sind aber ganz unterschiedlich. Also sagen wir mal von irgendwelchen mobilen Arbeitsmaschinen, wo wir sagen, dass wir in diesem Smart-Product-Bereich, wo ein Gerät, was du als Hersteller verkaufst, eben Daten irgendwohin in Anführungszeichen schickt, bis zu ich produziere was in großen Hallen und möchte was über meine Produktion erfahren oder auch ich habe eine ganz allgemeine Produktion, die, sagen wir mal, eine Prozessindustrie oder sowas. Und ich habe da Dinge, ich habe da Themen, ich weiß, dass es da Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Es sind vielleicht schon Themen identifiziert und dann eben zu sagen, okay, was können wir denn machen? Das ist so der Bereich, wo wir tätig sind. Auch immer stark mit unseren Kollegen aus Data, die uns da stark unterstützen. Das sind so zwei Sachen, die gehen da Hand in Hand. Und ja, das sind so die, sagen wir so, die ganz groben Kerngebiete, wo wir da tätig sind.
Und jetzt sag mal, wenn du jetzt das Thema Digitalisierung anschaust und auch die Fertigung, du hast ja beide Bereiche quasi in dich vereint, fachlich natürlich. Wenn du jetzt auf die Prozesse schaust, die wir jetzt heutzutage in der Automatisierung, in der Fertigung haben, wie siehst du denn da aktuell die Möglichkeiten hinsichtlich Verbesserungen? Sagst du, da kann man noch viel machen mit den klassischen Methoden, mit Automatisierungstechnologie? Oder sagst du, ja, da sind wir ja schon an gewisse Grenzen gestoßen. Da sollte man jetzt eher in Richtung Digitalisierung schauen.
Ja, ist ja durchaus ein kontroverses Thema. Ich sag's mal so, also eine provokante These wäre zu sagen, na, mit Lean oder mit Automatisierung sollten wir uns eigentlich gar nicht mehr beschäftigen. Da sind wir eigentlich zu spät. Also wenn wir die Themen nicht abgehandelt haben oder nicht abgehandelt im Sinne von, die sind fertig, sondern wir haben Prozesse dafür, wir setzen es ein, es lebt auch, gerade Berlin ist es sehr wichtig, das ist nicht was, was du mal machst und dann ist es fertig und dann machen wir was anderes, sondern das ist ein kontinuierlicher Prozess, wo man hinterher sein muss, genauso bei der Automatisierung zu schauen, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, wie macht Sinn, das zu tun, wie macht Sinn, was zu automatisieren oder eben auch bewusst nicht an manchen Stellen. Ich denke aber, dass wir da einfach so vom Feeling her eigentlich am Ende sind. Es gibt auch Unterstützer dieser steilen These oder beziehungsweise das habe ich mir jetzt nicht selber ausgedacht, auch durchaus von großen, sag ich mal, Automobilisten in die Richtung, die sagen, naja, eigentlich sind wir da am Ende, da kommt nicht mehr viel rum. Mhm. Gleichzeitig können wir aber in diesen Digitalisierungsthemen noch ganz andere Größenordnungen von Potenzialen heben. Also nochmal, diese steile These vielleicht zu untermauern. Ich denke, wenn man jetzt anfängt, Automatisierung zu betreiben und seine Prozesse lean zu gestalten, dann wird es halt echt schwierig in den nächsten Jahren, weil wir wissen es alle, das ist so ein schönes Standardwörtchen, die VUCA-Welt und
Kannst du VUCA ganz kurz erklären?
Ja, also ich will jetzt nicht hier die Wikipedia-Definition, aber im Prinzip, wir leben in einer sehr schnelllebigen Welt. Es ändern sich viele Dinge sehr schnell und wir müssen darauf auch reagieren können. Und sehen wir jetzt am Beispiel KI in aller Munde, ein bisschen breit getreten oder auch nicht, aber man sieht einfach, wie schnell die Entwicklung ist. Früher als Beispiel, als SPS eingeführt wurde, war das natürlich auch ein Riesending, aber die Zeiträume, in denen sowas passiert ist, in denen, sagen wir mal, so und so viel Prozent der Unternehmen jetzt speicherprogrammierbare Steuerungen eingesetzt haben in ihren Automatisierungsprozessen, das waren da Jahre, bis das Fuß gefasst hat. Natürlich Insellösungen, die sehr schnell waren, aber insgesamt, bis das durchdrungen dran war, hat es einfach Jahre gedauert. Und jetzt bei den Themen, die aktuell sagen wir mal, am Hypen sind, da reden wir von Wochen, Monaten, bis man auch schon wirklich sagen kann, das ist jetzt nicht nur so ein Hirngespinst, sondern ja, das wird eingesetzt tatsächlich in der Produktion.
In echt? Auch in der Produktion?
Ja.
Ist da auch so schnell mittlerweile?
Ja, ganz klar. Also der Michael Bauer von Mercedes hat letztens einen Vortrag gehalten vom Werk Rastatt. Die haben in der Lackieranlage, also Decklack, da geht Energie rein.
Ja. Wieso geht da Energie rein?
Du hast ganz viele Heizprozesse, musst du lüften, aufwärmen, abkühlen. Also da geht viel Energie rein, wirklich große Mengen so im Prozess im Vergleich. Also wenn du denkst, so ein Roboter, der bewegt so ein großes Teil von links nach rechts, das ist energetisch, ja klar, kostet auch Strom, aber dann hast du hinten eine Heizanlage, die ganze Karossen eben aufwärmt, auf bestimmte Temperaturen bringt, vorwärmt und so weiter.
Ja gut, klar, das verbraucht Energie.
Und die Aussage war, naja, wir haben es hingekriegt, durch KI-Einsatz 20% Energie zu sparen.
Das ist einiges.
Also 20% ist ein, da freut man sich bei anderen Optimierungsmaßnahmen so 1-3%. Alle, yeah. Aber 20% ist eine Ansage. Und das ist nur ein Beispiel. Da gibt es ganz viele.
Und das haben die auch schnell gemacht? Also sind die auch, weil du ja gemeint hast, ein paar Wochen, Monate und dann ist da schon so eine Lösung auch in der Produktion eingesetzt. Das heißt, auch jetzt bei dem Anwendungsfall, den du gerade beschrieben hast, bei Mercedes-Benz, hat er da auch gemeint, dass sie das relativ schnell gemacht haben. Also nicht mehr Jahre, jetzt wie bei einer SPS damals, als es neu kam, sondern dann auch da eher Richtung Monate.
Da gab es jetzt keine direkte Aussage.
Okay.
Prozess. Aber andere Prozesse, gerade so Kamerasystemprozesse, sind wahnsinnig schnell heutzutage. Also zu sagen, ich habe hier einen Prozess, der läuft ab und danach möchte ich gerne mit einem Kamerabild kontrollieren, sind zum Beispiel alle Zusatzteile, die hier noch benötigt werden, angebracht oder nicht. Das ist in Wochen erledigt heutzutage, maximal. Mhm. Der erste Prototyp läuft in einem Tag, weil es eben die ganzen Bausteine schon gibt. Du kaufst dir eine Kamera, trainierst die einmal mit einem Gutteil, einmal mit einem Schlechtteil. Bei guter Belichtung, bei sauberer Positionierung und so weiter, das ist entspannt. Natürlich kann man argumentieren, ist es jetzt KI oder ist es einfach nur ein bisschen Bilderkennung und so weiter. Wollen wir uns jetzt mal nicht drum streiten, aber generell lassen sich solche Sachen, auch echte KI-Anwendungen, lassen sich in hoher Geschwindigkeit einsetzen. Die ganz schnellen Wochen, Monate war jetzt die Einführung von Gen AI, was wir gesehen haben.
Ja.
Ich denke mal, da bist du aber eher der Experte zu dem Thema und zur Geschwindigkeit was zu sagen. Aber wir sehen es auch schon bei unseren Kunden, dass Gen AI auch schon ein Thema ist. In der Produktion noch ein bisschen schwierig.
Ja, klar.
Aber auch da gibt es jetzt plötzlich Ansätze, die man noch gar nicht bedacht hat. Dass du zum Beispiel deinem Produktionssystem die Datensätze zur Verfügung stellst, was, wann, wie, wo produziert wurde und du dann nicht irgendwelche SQL oder Excel oder sonstige Abfragen machen musst, sondern du stellst dem System eine Frage in klarem Deutsch oder Englisch oder was auch immer und fragst eben nach bestimmten Arbeitsaufträgen, wie sind die passiert oder lässt dir was anzeigen oder einen Graphen entwickeln, wo du eben bisher wahrscheinlich noch einen Experten gebraucht hast oder eine saubere Datenformatierung und. Also Zeit gekostet einfach.
Ja, oder auch mit Dokumenten, ne? Also da gibt es ja auch einen Anwendungsfall, sind ja auch irgendwelche Anleitungen, Dokumente oder ähnliches, die man auch dadurch deutlich durchsuchbarer und nahbarer auch irgendwo macht, ja, für die Person jetzt im Shopfloor zum Beispiel.
Ja, auch mit auf Gen jeden Fall, AI. Ja.
Okay, einfach nochmal so ein bisschen, um das besser zu begreifen. Also du hast gemeint, es gibt eben diese steile These von wegen, Wenn man jetzt sich noch mit Lean beschäftigt oder auch mit Automatisierung an sich oder erst anfängt damit sich zu beschäftigen, dann ist man eigentlich zu spät dran. Ja, sondern das sollte quasi schon so Commodity sein, das macht man und das macht man schon seit Jahren und wendet es an. Und da gibt es vielleicht noch ein bisschen was rauszuholen, aber nicht wirklich viel. Und wenn ich aber eine höhere Effizienzsteigerung erzielen möchte, muss ich eigentlich auf andere Methoden, auf andere Technologien zurückgreifen, die sich dann eher in Richtung, das hast du jetzt nicht explizit gesagt, aber eher in Richtung Digitalisierung befinden, also wahrscheinlich irgendwie viele Softwarelösungen auch und ja. IoT-Lösungen zum Beispiel. Und da hast du dann auch gemeint, es ist auch mittlerweile so, dass es recht schnell geht alles. Also ich kann relativ schnell auch neue Systeme einsetzen mit neuen Technologien. Da gibt es Produkte, da gibt es Lösungen, mit denen ich sowas schnell auf die Straße bringen kann. Was auch im Kontrast dazu steht, wie es mal früher war, wo man dann Jahre gebraucht hat. Ja. Und du hast sogar noch ein Beispiel genannt. Du hast gesagt, Mercedes-Benz hat bei Grundlackierungsanlagen oder wie
Decklack.
Decklack, genau. Das, was ein sehr energiehungriger Prozess ist, haben die es geschafft, mit einer KI-Lösung 20% der Energiekosten oder des Energieverbrauchs, gut, das spiegelt sich ja dann auch letztlich in den Kosten,
genau, ja,
einzusparen. Okay, das heißt, das ist jetzt ein konkretes Beispiel schon davon. Das heißt aber, du sagst, ja, okay, nochmal, um darauf zurückzukommen, eigentlich kann ich jetzt, wenn ich was verbessern möchte, wenn ich eine Effizienzsteigerung erzielen möchte in meiner Produktion, sollte ich auf jeden Fall Digitalisierungslösungen in Betracht ziehen, oder?
Ja, man muss ein bisschen wegkommen, das ist mein Gefühl von diesem, dass man es als Projekt betrachten kann.
Mhm.
Genauso wenig wie ich sagen würde, ein Automatisierungsprojekt, okay, könnte man sich noch vorstellen, aber die strategische Automatisierung einer Fabrik ist kein Projekt. Das ist ein kontinuierlicher Prozess. Genauso bei Lean Management, genauso bei Prozessbearbeitung. Das ist kein Projekt, was ich mal anfange und dann irgendwann ist es zu Ende und alle freuen sich und gehen weiter, sondern es ist kontinuierlich. Und bei der Digitalisierung haben wir an manchen Stellen einfach noch gar nicht angefangen. Da haben wir die Projektchen schon gemacht, vielleicht auch mal das ein oder andere Projekt. Und was wir die letzten Jahre viel gesehen haben, sind eben diese Insellösungen. Du betrachtest halt den einen Fall und sagst, okay, hier möchte ich ein bestimmtes Problem lösen, gerade so Predictive Maintenance Themen und so weiter. Die betrachtest du ganz isoliert und setzt dafür irgendwas ein und am Ende freust du dich über das Ergebnis oder es hat nicht geklappt und dann gehst du weiter.
Mhm.
Aber wegzukommen davon und hinzukommen zu dem, das als Strategie zu betrachten, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, wo wir sagen müssen, hier ist es notwendig, für die Zukunft was zu tun, zu sagen. Das ist nicht nur, wir machen hier 5 Initiativen oder 10 oder wir können uns auch 20 leisten und machen dieses oder jenes Projekt, sondern sagen, ja, das ist im Kern unseres Unternehmens angekommen, das zu tun, da etwas tun zu wollen. Das ist, klingt nach Wortklauberei, aber das ist es nicht, weil das macht was in den Köpfen. Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt.
Ich meine, ein großer Punkt, der ja so jetzt auch bei den Personen, die das dann letztlich entscheiden oder auch, ne, also für die Unternehmen an sich, logischerweise, ja, ist ja ein großer Aspekt immer, lohnt sich das überhaupt? Ja, was kostet das? Was ist der Return on Investment? Lohnt sich das? Was kommt dabei raus? Und so weiter und so fort. Ich denke mal, das ist ja auch einer der Haupttreiber dann für die Entscheidungen, die getroffen werden. Ob ich daraus eben ein Projektchen mache und erstmal schaue, lohnt sich das? Oder ob ich das irgendwie strategisch größer aufziehe, weil ich weiß, dass es sich irgendwie lohnen wird. Und deswegen hast du ja auch vorhin gesagt, ein Anwendungsfall hast du ja auch schon genannt, wo konkret Mercedes-Benz Einsparungen getroffen hat. Sagst du, dass es aber, also wie löst man dieses Thema? Sagst du, man muss kleine Projektchen machen und dann schauen, was dabei rauskommt, wie die sich rentieren, um dann im nächsten Schritt die Strategie anzugehen. Wie geht man da vor?
Ich würde sagen, insgesamt ist es, diese Projekte, die haben einen Mehrwert, ganz klar. Und nicht nur in der funktionalen Sicht haben die den Mehrwert, weil das sollten sie natürlich auch haben. Also die sollen ja in sich Sinn machen. Wir klatschen nicht Sensoren irgendwo hin, um dann die Messwerte anzuzeigen, um dann zu sagen, okay, schön, hier sind die Messwerte, sondern
geile,
wir wollen
Daten.
Wir wollen ja ein konkretes Problem lösen.
Ja, ja.
Und da steckt ja was dahinter. Also das ist mal die Basis, was man mal voraussetzen kann, dass das da sein muss. Also irgendeinen Sinn muss das machen, auch dieses Projekt. Aber dann hat es ja auch andere Vorteile oder andere wichtige Aspekte. Wir wollen ja auch die Leute mitnehmen. Das sagt man immer so schön und es wird auch immer gesagt und Mindset-Wandel und hier und da und Change Management und so weiter. Das ist aber wahnsinnig wichtig. Die letztendlich damit arbeiten müssen, egal wo die sitzen im Unternehmen, die müssen davon auch begeistert werden. Und das lässt sich durch so ein Projekt zum Beispiel super machen. Also wenn man sagen kann, hier, du hast dieses Problem, wir können das durch Datenerfassung, Daten zusammenbringen, in Kontext bringen und danach eine saubere Visualisierung für dich lösen, dann haben wir plötzlich einen Fürsprecher oder eine Fürsprecherin, die sagen, ja, das ist cool, das löst bei mir hier ganz konkret, wo ich arbeite, ein Problem. Und es geht mir danach besser, weil ich etwas nicht mehr tun muss oder etwas weiß, was ich vorher nicht wusste. Und dann kann man darauf aufbauen. Das ist zum Beispiel ein Mehrwert, den so Projekte schaffen. Aber insgesamt muss man sagen, okay, es hilft halt nichts, wenn wir 100 oder 1000 von diesen kleinen Projekten machen, sondern das muss in eine Gesamtstrategie einmünden. Und dazu gehört eben ganz viel. Dazu gehört sowohl Infrastrukturthemen, aber auch Prozessthemen. Was für Teams gibt es da? Was für Rollen? Was für Aufgaben? Was für Know-how braucht denn zum Beispiel auch ein Unternehmen? Und dann auf der anderen Seite aber auch, naja, ich weiß, wir werden irgendwie mit diesen Daten umgehen müssen. Es sind eigentlich oft oder meistens irgendwelche Daten, die wir erfassen und mit denen wir was tun. Das macht sich aber auch nicht von selber. Das ist auch nichts, was man einfach so von der Stange kaufen kann. Mhm. Das muss man sich auch fürs Unternehmen überlegen, was macht denn hier Sinn? Was brauchen wir denn? Brauchen wir dieses oder jenes Produkt? Brauchen wir das vielleicht auch nicht? Auch das ganze Thema, also das Internet in IoT ist gar nicht mehr so gesetzt. Es gibt mittlerweile ganz viele unterschiedliche Lösungen, die auch unterschiedlich Sinn machen, je nachdem, wie das bei den Kunden anzuwenden ist. Ob ich jetzt On-Prem-Lösungen habe oder On-Prem-Cloud oder Hybrid, nenn es wie du willst. Aber am Ende wollen wir diese Gesamtstrategie, die auf dieses Unternehmen passt, finden. Und das ist die Aufgabe.
Okay, verstanden. Das heißt aber, ich versuche dann trotzdem in den Projekten, ich versuche in den Projekten ein gewisses Problem zu lösen.
Am besten
von irgendeiner Person, die da auch irgendwie ein Problem hat, logischerweise, und in der Fertigung ist zum Beispiel, und man löst dieses Problem. Und dadurch hat man dann auch Fürsprecher, die natürlich dann sagen, oh ja, das hilft mir ja. Dadurch kann ich besser arbeiten, dadurch kann ich bessere Ergebnisse erzielen, meine Ziele vielleicht sogar eher erreichen. Plus natürlich dieses Kostenthema, aber dann ist eigentlich das Zielbild schon in Richtung Strategie zu gehen, das ganzheitlich das Thema anzugehen, um wegzukommen von diesem Thema, okay, ich mache Projekte und dann fertig, hinzu, okay, es ist ein kontinuierlicher Prozess und ich verbessere mich kontinuierlich mit den Mitteln, die es eben gibt, um dann eben so nachhaltig besser und effizienter zu werden.
Ja. Genau, und diese Projekte gibt es ja nachher immer noch.
Ja.
Aber die sind dann eingebettet in die Gesamtstrategie und werden auch im Rahmen dieser Möglichkeiten und dieser Mechanismen und aber auch der Infrastruktur umgesetzt. Aber dadurch gewinnt man dann halt an Geschwindigkeit. Mhm. Man darf auch diese Begeisterung nicht unterschätzen von diesen, sagen wir, singulär zu betrachtenden Projekten, wo jemand sagt, ich sehe hier zum ersten Mal den Zusammenhang zwischen verschiedenen Messwerten und dem, wie ich produziere. Das ist was, da kann man immer noch sehr oft Begeisterung auslösen bei auch Menschen, die schon lange an dem Prozess arbeiten. Aber am Ende, wenn ich sagen kann, jemand kommt jetzt mit einer neuen Anforderung, mit einer neuen Idee vielleicht. Er sagt, hey, ich habe hier eine Hypothese. Kann es sein, dass dieses oder jenes mit dem oder dem anderen Wert zusammenhängt? Können wir das beweisen? Und wenn ja, können wir daraus Schlüsse ziehen, die uns nachher helfen, anders, besser, schneller, einfacher, mit weniger Ausschuss zu produzieren? Das einzubetten in einen Prozess, das ist die große Aufgabe. Und deswegen ist es eben eine strategische Aufgabe. Mhm. Dass wir am Ende sagen können, ja, die kleinen Projekte, die gibt es natürlich. Weil das ist ja genau die Fragestellung, wo jemand sagt, warum geht unsere Qualität, sag mal, um 10% runter, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt? Manchmal sind es so Ideen, die nur jemand hat. Und dann zu sagen, okay, lass es uns übereinander legen. Wir brauchen verschiedene Werte, wir brauchen verschiedene Trittsysteme, Umsysteme, die wir noch angebunden haben. Und wir bringen es mal zusammen und zeigen es mal auf. Mhm. Und das ist eben was, wo dann, wenn diese Infrastruktur mal da ist, wenn diese Prozesse da sind, dann kann eben IoT auch die Stärken ausspielen, dass wir sagen können, hey, wir haben eine Idee und wir haben den Platz, wo die auch leben kann. Und am Ende haben wir dann auch sowas wie ein Lifecycle-Management von diesem Projekt. Weil das ist auch was oft, sagen wir mal, schwer unterschätzt wird. Wir erleben das oft, wenn wir, sagen wir, aus dem Beratungskontext in zu einem neuen Kunden kommen oder zu einem Interessenten kommen. Und dann sehen wir Dinge. Da hat schon mal jemand was probiert und die Idee war super.
Ja.
Und dann hat, also der Klassiker, der Student hat einen Raspberry hingestellt mit 3 Sensoren und hat es noch irgendeine Abfrage an irgendeine Datenbank, wo irgendwas drinsteht, gemacht und dann kommt was raus. Und das hat auch damals super funktioniert. Aber dazu gehört halt jetzt auch ein gewisses Lifecycle-Management, wenn ich das länger betreiben will.
Also ein Lifecycle-Management meinst du, dass man eben nachhaltig Betrieb hat für die Anwendung, genau, dass man es weiterentwickelt und so weiter und so fort.
Ich will noch gar nicht weiterentwickeln sagen, aber dass es einfach nur läuft. Also die Funktion hat ja einen Mehrwert und der ist erbracht und ist bewiesen. Aber was mache ich denn, wenn sich jetzt eine Schnittstelle ändert? Auf der anderen Seite. Was mache ich, wenn irgendwann mal ein Defekt ist an der Hardware? Wer tauscht es aus? Wer weiß noch, was ist denn da drauf? Was läuft denn da für Software drauf? Wie ist die konfiguriert?
Und deswegen brauchst du, sagt man, so eine Art Ökosystem aus Expertise, aus Zielen, also die Strategie am Ende des Tages, ja, wo dann eben konkret auch Ressourcen und Menschen dahinter stecken mit einer Expertise, um dann eben zum Beispiel so ein Produkt also mit Produkt meine ich jetzt nicht ein Produkt im Sinne von, ich habe ein geschlossenes System, das ich erwerben und einsetzen kann, sondern ein Produkt, das aus einem Projekt herauspurzelt, langfristig betreiben kann, ja, und einsetzen kann.
Genau.
Okay.
Man soll es auch nicht zu hoch aufhängen, es geht nicht um irgendwelche Formalismen. Aber am Ende ist es einfach wichtig, dass irgendwo steht, was läuft denn wo und wie. Irgendwas geht immer kaputt und dann muss man es wieder reparieren. Und wenn es dann so eine Gruppe gibt von Menschen, die in die gleiche Richtung gehen, das ist ja oft schon ein wichtiger Aspekt, die wir zusammengebracht haben. Dieses IoT hat ja immer so eine verbindende Wirkung, sage ich mal. Da ist OT drin, da ist IT drin, da sind auch die drin, die am Ende, sag mal, auf dem C-Level irgendwelche Daten konsumieren wollen, die hören auch sehr gerne aus diesen Daten, ziehen da auch ihre Schlüsse gerne raus. Das heißt, es hat so ein verbindendes Element und dann kommt nämlich so ein Team zusammen, was eben genau diese Use Cases, diese Projekte betreuen kann und sagen kann, die laufen. Brauchen wir vielleicht noch was Neues? Hat sich was geändert an einer Schnittstelle? Okay, dann müssen wir nachziehen, müssen das verändern und dann auch wissen, was lief denn früher? Wo ist denn dieser Computer, der überhaupt diese Daten bereitstellt? Das ist oft tatsächlich ein großes Problem.
Und das muss dann aber irgendwie noch in Einklang gebracht werden mit, wir müssen halt schauen, dass es sich auch rentiert irgendwo, ne? Also dass halt den Invest, den ich tätige, indem ich so ein Team aufsetze, indem ich das Know-how aufbaue, sich auch gegenrechnet mit dann wahrscheinlich den Anwendungsfällen, die halt dann letztlich irgendwie Kosten einsparen. Oder vielleicht kann ich sogar durch irgendeine Digitalisierungslösung neue Services schaffen und so weiter und so fort. Ne? Also das ist quasi die Möglichkeit, um das dann zu legitimieren und langfristig zu finanzieren.
Also ich würde sagen, noch eine steile These. Ich würde sagen, ich habe noch ganz wenige gesehen, wo ich sage, das lohnt sich überhaupt nicht. Ganz wenige. Also wenn man mit ein bisschen gesundem Menschenverstand an so ein Thema rangeht, dann ist irgendwo schon klar, was macht hier Sinn und was macht hier keinen Sinn. Da kann man schon auch eine Rechnung anstreben. Das ist auch ganz wichtig zu sagen, wo ist denn der Mehrwert, für wen ist denn der Mehrwert? Und wenn ich ihn quantifizieren kann, dann ist es natürlich noch viel einfacher. Wenn ich sagen kann, ich spare hier 20% Energie ein, das ist eine relativ einfache Rechnung. Manchmal ist es nicht so einfach zu beziffern. Aber ich bin der Überzeugung, dass sich so eine Art von Team, die da zusammenkommen, auf jeden Fall rechnet. Das ist meistens ja sowieso Überzeugungstäter an der Stelle. Das geht uns oft so, dass wir, wenn wir sowas anstoßen mit unseren Ansprechpartnern, dann finden sich plötzlich Menschen aus dem ganzen Unternehmen, die sagen, boah, das wollte ich schon immer machen. Ich habe auch so ein Problem oder ich will hier auch mitmachen. Das sind oft ja auch begeisternde Themen, wo man sagt, hey, jetzt lass uns was Neues ausprobieren. Jetzt haben wir 20 Jahre lang die Roboter programmiert. Das war auch cool, aber jetzt würde ich doch mal gerne noch was anderes ausprobieren. Und ich sehe hier eine Chance, ich sehe da eine Chance. Von dem her, also lohnen, ich glaube, man kommt gar nicht drum rum. Der zweite Aspekt, den man auch nicht vergessen darf, ist Risikomanagement an der Stelle. Vielleicht zwei Beispiele aus der, sagen wir, kürzeren Vergangenheit. Wir haben uns mit einer Anfrage beschäftigt. Da ging es darum, gewisse Sicherheit für einen PC zu schaffen. Also tatsächlich ein PC, kein Server, keine virtualisierte Umgebung, sondern ein PC, der irgendwo stand. Und es ging darum, ja, da müssen wir ein Backup machen, da läuft noch eine alte Software drauf. Und wir waren in dem, sag mal, Akquiseprozess und haben uns unterhalten und gesagt, wie, wo, was ist da drauf, um ein bisschen abschätzen zu können, was müssen wir denn da machen. Und am Ende kam raus, naja, eigentlich, wenn dieser PC stirbt, dann können die nicht produzieren.
Schlecht.
Und zwar nicht für eine Stunde oder für einen Tag, sondern dann fangen die bei ganz schön vielen Themen mal bei Null an. Manche Produkte werden sie nach einem Tag, nach einer Woche vielleicht wieder produzieren können. Andere keine Ahnung, wie das funktionieren soll, wenn Rezepturdaten zum Beispiel verloren gegangen sind, weil die nur auf diesem PC waren. Und woran lag es? Naja, es gab halt kein so ein Team, was sich um diese Digitalisierungsthemen gekümmert hätte, gesagt hat, ah, hier ist eine Schnittstelle, da haben wir verschiedene Daten, die wir aufnehmen, die wir zusammenbringen mit anderen Daten und dann wiederum rückkoppeln in eine Anlage zurück. Da hat kein Team gemerkt oder niemand gemerkt, naja, wenn dieses Glied in der Kette fehlt, dann haben wir wirklich ein Problem. Und das ist, also, das kannst du ja gar nicht rechnen in Geld, wenn dir sowas passiert. Das ist einfach unglaublich. Und genau dafür sind ja solche Teams dann auch da, solche Bestrebungen, was die Digitalisierung angeht, auch nicht nur jetzt im IoT-Bereich, aber generell diese, entitätenübergreifend oder auch abteilungsübergreifend oder auch schon hallenübergreifend zu sagen, wir sind hier zusammen an diesem einen Thema dran, gerade jetzt Digitalisierung, dass das so wahnsinnig wichtig ist. Und dann kann man solche Sachen auch plötzlich erkennen und dann sagt jemand, Moment mal, das kann doch gar nicht sein. Der Rechner lief übrigens, glaube ich, auf Windows 98 oder so.
Ach, also sehr cool. Neu.
Ja, das sind so.
Aber das gibt's oft wahrscheinlich.
Ja, das gibt's wirklich oft.
Ja. Ist ja auch klar, wenn es funktioniert hat, ewig lang und alles lief und.
Bei den SPSen ist es zum Teil ja noch schwieriger, wo man sagen muss, naja, die Firmen haben jetzt gerade eine Sondermaschine. Da sind zwar Standardkomponenten drin, aber im ganzen Linienverbund ist es irgendwie doch speziell auf diesen Kunden eben zugeschnitten, was der in dem Fall dann produziert. Und dann haben wir da Steuerungen drin. Und das Unternehmen selbst hat eigentlich gar keine Ahnung, was für Software auf diesen SPSen läuft.
Sehr gut.
Und jetzt hast du da so zum Teil aus den 70er, 80er Jahren Komponenten, die in deiner Linie stehen. Und du überlegst dir, wenn das jetzt kaputt ist, was
passiert dann?
Was mache ich denn dann eigentlich? Ja. Und dann fehlen halt auch wiederum Know-how-Träger. Und naja, früher hat man dann vielleicht einen SPS-Programmierer eingestellt, der das dann irgendwie rettet. Und heute sind aber die Schnittstellen schon wieder so groß oder viel. Das muss halt wieder in so ein Digitalisierungsteam am Ende rein. Natürlich wird es dann die Elektrik zusammen mit der IT oder eben lösen. Aber genau solche Themen muss man in den übergreifenden Teams dann auch besprechen.
Mhm.
Und dann kommt man auch vorwärts.
Okay, und das heißt, du sagst, um nochmal auf das Thema zu kommen, warum sollte ich sowas machen? Wie kann ich das dann letztlich auch begründen, so ein Team und den Einsatz von den entsprechenden Ressourcen? Einerseits sagst du, wenn man da mit gesundem Menschenverstand hingeht und sich die Anwendungsfälle genau anschaut, die Daten anschaut, dann findet man eigentlich immer irgendeinen Anwendungsfall, der sich auch in einer gewissen Hinsicht lohnt. Ja, also da gibt es viele Möglichkeiten. Ich denke, wir sprechen auch wahrscheinlich in der zweiten Podcast-Folge dann nochmal genauer und konkreter über gewisse Anwendungsfälle und was man damit zum Beispiel machen kann und wie die zum Beispiel aussehen. Aber eben, wie gesagt, der eine ist eben das. Du sagst, es gibt so viele Möglichkeiten und so viele Ansatzpunkte und Hebel, dass man da auf jeden Fall mit Verstand und dem entsprechenden Know-how einen Mehrwert erzielen kann. Und auf der anderen Seite sagst du Risikomanagement. Eben, ich habe einen uralten Rechner, wenn der ausfällt, habe ich ein Problem. Ich habe aber neue Schnittstellen, ich muss schauen, wie die miteinander funktionieren, wie die miteinander interagieren können und muss das irgendwie absichern können, also muss irgendwie mein Risiko absichern oder mir ein Risiko minimieren. Und dazu lohnt sich dann eben auch wieder so ein Team aus Experten, sag ich mal, ja, die eben dieses Thema auch behandeln können und dann auch etwaige Risiken minimieren können. Ne?
Ja, und nicht mal nur in die Vergangenheit geschaut, dass man sagt, die Altlasten irgendwo zu verwalten,
ja.
Sondern auch der Blick in die Zukunft. Was bedeutet das denn? Was kommen denn hier für Auswirkungen raus, wenn ich neue Maschinen anschaffe? Was muss ich denn da tun? Wie sollte ich denn neue Maschinen, gerade mit der Schnittstellen-Thematik, mit der Datenverfügbarkeit, mit Telefonieren, die nach Hause und so weiter. Das sind genau solche Themen dann, die zukunftsgerichteten Themen, die auch so ein Team dann am Ende, unter einen Hut bringen kann und von ganz unterschiedlichen Seiten beleuchten kann.
Ja, macht Sinn. Und würdest du auch sagen, dass zum Beispiel Security ein Thema von so einem Team wäre? Also das Thema IT-Security oder allgemein Security, dass ich halt irgendwie meine Fertigung schütze vor Angriffen oder Ähnlichem?
Schwierige Frage. Natürlich ist es Teil der Arbeit. Natürlich müssen wir uns auch bei den Sensoren überlegen, was sind Angriffspunkte, was sind Angriffsvektoren, wie sieht es da aus? Im Allgemeinen haben wir aber so ein, sag ich mal, so ein bisschen einen geschützten Rahmen, weil es Produktionsnetze gibt, die abgetrennt sind, und zwar durch die Security-Abteilung in der IT. Mhm. Jetzt kommt aber der, sag ich mal, das verbindende Element. Wir brauchen halt mit IoT durchaus das ein oder andere Mal auch die Routen, wo wir aus dem Produktionsnetz woanders hinkommen. Und jetzt kann man das so lösen, dass mit der, sag ich mal, wie man es früher gemacht hat, dass man einfach das über die Wand zur anderen Abteilung rüberwirft und dort ein Ticket eröffnet mit, macht mal einen Port auf. Und die sagen, naja, wenn das der Kollege XY oder die Kollegin XYZ hier sagt, dann machen wir das so, machen einen Haken dran. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich sage, naja, eigentlich sind die dann wieder schon in irgendeiner Form Teil von diesem Team. Also auch, das kann auch ein Dienstleister sein, der für dich die Infrastruktur macht. Nicht jeder verwaltet seine eigenen Netzwerke. Das ist mal völlig egal. Also da gibt es dann nochmal andere Experten,
ja.
Die man dazu reinholt. Aber auch oft in dieser, sag ich mal, in dieser Phase, wo man sich noch schaut, wie könnte denn so ein standardisierter Prozess aussehen? Mhm. Gerade beim IoT zu sagen, wir haben bestimmte Konnektivität, die wir herstellen müssen, und die braucht immer bestimmte Kommunikationswege. Und wir wollen die immer, wenn das wieder passiert, dann wollen wir diesen Kommunikationsweg aufmachen. Deswegen schauen wir uns den einmal an, zusammen mit einem Security-Experten, also außerhalb von unserem IoT, IoT-Bubble,
okay.
Wirklich den Cybersecurity-Experten zu sagen, schaust dir mal an, das wollen wir erreichen, da und da wollen wir hin, das ist die Cloud, das ist der Anbieter, das ist vielleicht noch ein SaaS-Dienst, den wir hier ansprechen, der dann wieder Daten reinspiegelt. Und wenn man diesen Weg einmal sauber definiert hat und sich das mal angeschaut hat, dann können wir den öfters beschreiten. Dann kann ich immer über diesen Weg Daten bekommen aus verschiedenen Systemen. Dann kann ich im nächsten Werk wieder sagen, okay, den Weg kennen wir, über den wollen wir gehen, wir haben den gleichen Sensor, wir haben die gleiche Anlage oder. Und wir wissen, dass es funktioniert, deswegen machen wir es wieder so. Und dann hast du wieder über Dokumentation, wieder dieses Thema Lifecycle Management und so weiter. Dann wird da ein Schuh draus. Also ja, es ist ein wahnsinnig wichtiges Thema. Wir brauchen aber da auch immer die, in Anführungszeichen, externen Experten, die aber immer da mit an Bord sind. Das ist ganz wichtig.
Okay, dann mit Hinblick auf die Zeit würde ich einfach mal versuchen, das, über was wir gerade gesprochen haben, also insgesamt ein bisschen zusammenzufassen, ein Bild zu erzeugen, um dann eben in der nächsten Podcast-Folge nochmal konkreter über Anwendungsfälle zu sprechen, wie man eben konkret die umsetzen kann, was es für Möglichkeiten gibt und so weiter. Okay, also du sagst, dass man natürlich immer noch mit der Automatisierungstechnologie, mit Lean und so weiter was machen kann, aber dass da halt die Möglichkeiten mittlerweile schon weitgehend ausgeschöpft sind und es halt Commodity ist. Also muss man machen, wenn man es nicht gemacht hat, dann ist man echt spät dran. Und Digitalisierung im Sinne von IoT und eben was noch dazu gehört, also viel Software natürlich, habe ich mittlerweile und aktuell viele Möglichkeiten noch in der Fertigung, um Dinge zu verbessern, Prozesse zu verbessern, konkrete Einsparungen zu treffen. Beispiel Mercedes-Benz hast du genannt. Die haben mit einem Anwendungsfall, wo es um Decklack ging, 20% an Energieverbrauch eingespart. Ja, also einfach nochmal so ein konkretes Beispiel zu nennen. Und du sagst aber, um sowas zu erzielen, um sowas nachhaltig hinzubekommen, kann man natürlich Projekte machen. Ja, so sollte man wahrscheinlich auch anfangen. Aber es ist deutlich nachhaltiger, da wirklich eine Strategie aufzubauen. Eine Strategie, sich zu überlegen, zu schauen, okay, wie kann ich nachhaltig solche Anwendungsfälle umsetzen? Dann eben auch im Rahmen von einzelnen Projekten, wo ich dann zum Beispiel einen bestimmten Prozess irgendwie vielleicht mal digitalisiere, wo ich vielleicht irgendwelche Daten mal anschaue und gucke, wie hängt jetzt zum Beispiel die Qualität mit einem bestimmten Ereignis zusammen, ne? Aber das halt in einem Rahmen einer Strategie. Und Strategie heißt auch, dass ich zum Beispiel ein Team aufbaue, ja, mit verschiedenen Ressourcen, aber auch mit verschiedenem Know-how, ja, die eben gemeinsam in eine Richtung laufen, um dann eben etwaige Digitalisierungsprojekte zu leiten, zu führen, durchzuführen, mit Fachbereichen wahrscheinlich auch. Das zum einen, ne, wo dann heutzutage in der Regel auch, wenn man es natürlich mit einer gewissen Ernsthaftigkeit betreibt, auch Mehrwerte entstehen. Auf der anderen Seite aber auch, um Risikomanagement zu betreiben, also Altsysteme zu betreuen, zu schauen, wie funktionieren die Altsysteme mit den neuen Schnittstellen, mit den neuen Schnittstellen der Maschinen, wie interagieren die, aber wie kann ich mich auch in Zukunft aufstellen, wenn neue Maschinen dazukommen, ja, wie integriere ich die denn jetzt in meine Landschaft, weil die haben ja auch wieder Schnittstellen und so weiter und so fort, ja. Habe ich das so gut zusammengefasst, habe ich das vergessen?
Hast du gut gemacht.
Habe ich gut gemacht, danke.
Vielleicht noch so ein kleiner Teaser in die Richtung, was wir noch machen wollen. Dieses, ich glaube, viele haben noch nicht verstanden, was dieses, ist ja schon auch ausgetreten, Daten sind das neue Gold, oder?
Gold ist wahrscheinlich auch.
Aber das, ja, in welcher Form auch immer, das ist schon sehr ausgetreten, oder?
Ja, ist es schon. Ja.
Aber trotzdem haben viele das noch nicht kapiert. Also ganz viele, die immer noch sagen, ja, das gilt für Tesla, aber für mich hier in meiner Produktion gilt es nicht. Oder das gilt für die ganz Großen, für jetzt beispielsweise so ein Mercedes. Ja klar, für die gilt es, aber für mich gilt es doch nicht. Und ich glaube, das ist der große Knackpunkt, das begreiflich zu machen, dass es nicht stimmt, dass das unabhängig ist von der Größe und von dem, was man und wie man es tut. Also das ist, glaube ich, der Punkt, den wir dann in der zweiten Folge noch ein bisschen ausarbeiten wollen, das erkennen zu können und wirklich auch fürs eigene Unternehmen mit, stimmt, unterschreiben zu können. Das ist, glaube ich, so die große Schwierigkeit auch am Ende dann. Und ich bin der Überzeugung, dass wenn man es nicht erkennt, dann hat man es echt schwer in den nächsten Jahren. Das ist schon so ein Punkt.
Weil die Konkurrenz es halt auch erkennt wahrscheinlich, ne? Und dann vielleicht billiger ist, besser ist.
Ich will noch gar nicht billiger, besser. Was es dann am Ende ist, möchte ich mich jetzt gar nicht so unbedingt festlegen, aber man kommt einfach nicht drum rum. Wahrscheinlich wird nicht jeder seine Daten an irgendjemand anderen verkaufen über irgendwelche Datenplattformen, so diese ganz großen Themen, die man sagt, früher oder später werden, aber schon allein über sowas wie Catena X, wo sich die Automobilisten zusammentun, werden solche Themen reinkommen oder. Und entweder man hat es halt dann am Ende oder man hat halt ein Problem. Deswegen ist eigentlich schon jetzt der richtige Zeitpunkt.
Das ist doch ein geiles Schlusswort, würde ich sagen. Ja, dann vielen Dank, Fabian, dass du da warst in der heutigen Podcast-Folge.
Gerne.
Ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Mir hat es Spaß gemacht. Ich habe was dazugelernt und ich hoffe, die Zuhörenden auch. Wenn ja, dann gerne teilen. Wenn nicht, dann gerne Feedback, was wir noch anders machen können. Gerne Anregungen weitergeben. Und ihr könnt natürlich auch euch mit dem Fabian vernetzen. Wir packen seine Informationen in die Shownotes, wie immer. Und dann freuen wir uns auf die nächste Folge mit dir, Fabian.
Ja, schön. Ich freue mich auch.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war eine weitere Folge von Not Just Coding. Wir hoffen, dass dir die Folge gefallen hat und du wieder spannende Einblicke und neues Wissen dazu gewonnen hast. Lass uns gerne eine Bewertung oder Feedback da und teile den Podcast mit allen Menschen, die auch davon profitieren könnten. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal.